brauche es hier mir ein bisschen zurecht, damit ich Platz habe. Ja, liebe Geschwister, liebe Freunde, liebe Gäste, ich möchte euch auch begrüßen zu unserem heutigen Gottesdienst im Namen unseres Herrn Jesus Christus und freue mich, dass ich heute wieder da bin, zum dritten Mal, glaube ich, insgesamt. Martin und Nina, als ihr die Bilder von dem Kongress gezeigt habt, da sind Erinnerungen in mir wach geworden. Ich war auch dabei mit meinem Kollegen Christian aus Lübeck, dem Jugendpastor. Wir sind direkt zum Kongress hingeflogen und haben uns sehr gewundert, als wir im Flugzeug in Wien dann sehr viele bekannte Gesichter gesehen hatten. Wir dachten, das ist ein Flugzeug, das extra für Adventisten gemacht wurde. Also auf jeden Fall sind viele dann auch über Wien geflogen und da hatten wir auch sehr, sehr tolle Gespräche gehabt. Der Kongress war sehr cool. Mir hat auch am meisten die Taufe gefallen. Das war am Freitagabend und da hat man gespürt, wie eins wir alle waren. Das Thema war ja in der Kraft des einen und diese Kraft haben wir dann auch durch Jesus Christus gespürt. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet, zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Mit diesen Worten aus dem ersten Petrusbrief begrüße ich euch noch einmal ganz herzlich zu unserem heutigen Gottesdienst. Ich möchte mich heute gemeinsam mit euch daran erfreuen, dass wir mit euch freie Menschen sind. Und wenn wir der Bibel Recht geben und Gottes Verheißungen Gehör schenken, dann sind wir das wirklich in jeder Hinsicht. Und es tut einfach gut, sich von Zeit zu Zeit daran zu erfreuen, wodurch wir mit euch, durch wen wir mit euch frei geworden sind. Wahre Freiheit. Ein für uns Menschen unerreichbares Ideal oder doch zum Greifen nah? Die Frage nach der Freiheit ist zugleich auch eine Identitätsfrage. Die Frage, wer bin ich, lässt viele Menschen ihr Leben lang auf der Suche sein. Wer bin ich und vor allen Dingen, was bin ich als Person wert? Diese Frage stellten sich zum Beispiel viele Aussiedler aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion, zu denen ich und meine Familie auch gehörten. Akademiker und anerkannte Fachleute dort mussten sie sich hier in der neuen, alten Heimat oft mit dem Beruf einer Putzkraft zufrieden geben oder etwas Vergleichbares tun. Denn ihre Abschlüsse wurden hier in Deutschland oft nicht anerkannt. Nicht wenige kehrten nach Russland und ich kenne persönlich welche zurück und nach Russland und in andere Länder zurück, weil sie sich in Deutschland nicht wertgeschätzt gefühlt haben. Wer waren sie denn, wenn sie ihren Beruf nicht mehr frei ausüben konnten? Wer waren sie denn, wenn sie nichts mehr hatten? Die Frage nach dem Ich ist aber nicht erst in unserer Zeit gestellt worden. Die Identitätskrise ist mindestens 2000 Jahre alt. Schon damals im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung bewegte sie die Menschen zur Suche nach der Antwort. Und schon damals sind viele Menschen an dieser Frage gescheitert. Genau deswegen, genau aus diesem Grunde, schrieb der Apostel Petrus durch seinen treuen Silvanus einen Brief an die Christen im Gebiet der heutigen Türkei. Mit dem Ziel, sie in ihrer Identität als freie Menschen, als Christen zu bestätigen und zu stärken. Denn die Christen im römischen Imperium damaliger Zeit erlebten sehr schwere Zeiten. Ungefähr um das Jahr 65, als die Kirche schon seit ungefähr 35 Jahren bestanden hat, existierte, wurden Christen hartnäckig vom Imperator Nero verfolgt. Sie wurden in die Gefängnisse gesteckt und umgebracht. Ungefähr um diese Zeit starb auch Paulus und kurz darauf Petrus selbst, den Märtyrertod. Petrus verfolgte mit seinem ersten Brief das Ziel, den Christen in jenen stürmischen Zeiten Mut zuzusprechen und sie daran zu erinnern, wer sie eigentlich gewesen sind. Seinen meiner Meinung nach bemerkenswertesten Gedanken lesen wir im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Verse 18 und 19. Ich lade euch ein, wer eine Bibel zur Hand hat, mit mir gemeinsam diesen Predigttext aufzuschlagen und ihn mit mir zu lesen. 1. Petrusbrief, Kapitel 1. Zuerst muss man ihn finden, der ist ein bisschen versteckt. Also 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Verse 18 und 19. Ich lese nach der Luther-Übersetzung. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid, von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Im Kontext des 1. Petrusbriefes, im Kontext dieses Verses, den wir gelesen haben, will ich nun gemeinsam mit euch über insgesamt drei Denkanstöße, also drei Gedanken, drei Appelle von Petrus an die Gemeinde von damals, aber auch an uns heute nachdenken. Diese Gedanken ergeben sich aus dem vorgelesenen Text. Der erste Denkanstoß lautet: Vergesst nicht, wer ihr wart. Vergesst nicht, wer ihr wart. Denn ihr wisst, fängt Paulus seinen Gedankengang an, dass ihr erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise. Ihr seid erlöst. Petrus setzt ihr Wissen voraus. Ihr solltet also immer daran denken, dass ihr Gefangene wart. Hoffnung für alle übersetzt diese Aussage folgendermaßen: Denkt daran, was es Gott gekostet hat, euch aus der Sklaverei der Sünde zu befreien, aus einem sinnlosen Leben, wie es schon eure Vorfahren geführt haben. Denkt daran, dass ihr Gefangene wart. Und dabei denkt Petrus hier nicht zuerst an einen Josef aus dem Alten Testament, der zu seiner Zeit in ägyptischer Haft saß. Er denkt nicht an einen Jeremia, an einen Propheten Jeremia, der unter strengster Bewachung auf einem Kasernenhof sein Leben verbrachte. Er denkt auch nicht an den Johannes den Täufer, der in einer Festung auf sein Urteil wartete. Petrus dachte auch nicht an die vielen Christen, die während er seinen Brief geschrieben hat, in Gefängnissen saßen und auf den Tod warteten. Nein, er dachte überhaupt nicht an die Gefangenen in Ketten, also an die physischen Gefangenen, sondern an die Gefangenen in Freiheit. Es lebten und leben nämlich sehr viele Gefangene außerhalb der Gefängnismauern. Was meine ich damit? Ich denke zum Beispiel an die Gefangenen einer Sucht, einer Abhängigkeit, vor der sie täglich kapitulieren, weil sie keine Kraft haben, der Versuchung zu widerstehen. Weil sie unfähig sind, eine bewusste und verbindliche Entscheidung zu treffen, die sie zu freien Menschen machen würde. Ich denke zum Beispiel an die Gefangenen in Berufen, die an ihrer Arbeit nichts mehr Spannendes, nichts mehr Aufregendes finden und Tag ein, Tag aus nur an das Wochenende denken und vom bevorstehenden Urlaub träumen. Ich denke aber auch an die Gefangenen der Krankheit. Damit werden wir mit euch alle irgendwann im Verlauf unseres Lebens konfrontiert, wenn wir zum Beispiel an einer Grippe erkranken. Doch manche Beschwerden machen Menschen wirklich zu Sklaven der Krankheit. Und schließlich sind wir alle Gefangene des Todes. Dem Tod entrinnt und entgeht keiner von uns. Doch was viel schlimmer ist, was ich persönlich viel schlimmer finde, wir alle werden im Verlauf unseres Lebens Gefangene der Schuld. Es ist die schlimmste Gefangenschaft überhaupt. Was ist schon Krankheit und Tod im Vergleich zur Schuld, die einen so fest zu Boden niederdrückt, dass er nicht aufrecht durchs Leben gehen kann? Oder haben wir vielleicht uns nichts zu Schulden kommen lassen? Haben wir etwa keinen Dreck am Stecken? Haben wir alle eine blutenweiße Weste? Die Gefangenschaft der Schuld ist die schlimmste aller Gefangenschaften. Jesus sagte einmal: Wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht, der Sünde Gefangener. Der Sünde Knecht zu sein bedeutet, keine Schuldvergebung durch Jesus Christus erfahren zu haben, es nicht gewollt zu haben, bewusst nicht gewollt zu haben, Vergebung und Erlösung durch Jesus Christus zu erlangen. Paulus bestätigte diese Tatsache und schrieb in seinem Brief an die Römer, wie schwer es manchmal ist, sich als freier Mensch zu verhalten. Das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Das Böse aber, was ich nicht will, genau das tue ich. Und wäre dann nicht dieser feste Wille, den Paulus auch in diesem 7. Kapitel vom Römerbrief beschreibt, diese Mauer zu durchbrechen, was wären wir dann noch? Petrus nennt es nichtiger Wandel nach der Väterweise, beziehungsweise Sklaverei der Sünde, wie Hoffnung für alle das übersetzt. Vergesst nicht, wer ihr wart. Gefangene, Gefangene der Schuld. Zweiter Denkanstoß, den ich hier bei Petrus höre, lautet: Vergesst nicht, wer ihr seid, nämlich Befreite. Und wiederum denkt hier Petrus nicht etwa an einen Mose, der das ganze Volk Israel aus der ägyptischen Gefangenschaft herausgeführt hat. Er denkt auch nicht an einen Paulus, der von einem Engel unbemerkt von der Wache aus dem Gefängnis herausgeführt worden ist. Petrus denkt hier überhaupt nicht an die Befreiung von Ketten, sondern an die Befreiung von Schuld. Nun gibt es in unserer modernen Welt die Möglichkeit, durch das Abbüßen der Strafe aus der Haft entlassen zu werden. Man kann aber auch nach guter Führung vorzeitig aus dem Gefängnis rauskommen, bei Erlass der Reststrafe. Nur diese Möglichkeit gibt es bei einer Schuldhaft nicht. Keiner kommt durch Absitzen, durch gute Führung oder durch Amnestie frei, sondern allein durch einen Freikauf. Und diese Tatsache führt mich zum dritten Denkanstoß, den ich aus dem Predigttext herauslese. Vergesst nicht, wie ihr die Freiheit erlangtet. Vergesst nicht, wie ihr diese Freiheit erlangt habt. Ihr alle oder vielleicht die meisten kennt bestimmt den weltberühmten Spielfilm vom Regisseur Steven Spielberg, Die Schindlers Liste. In diesem Film rettet Oskar Schindler, ein reicher deutscher Geschäftsmann, während des Zweiten Weltkrieges das Leben von insgesamt mehr als 1.100 Juden. Es gelang ihm, die Nationalsozialisten mit beträchtlichen Geldsummen, Brillanten und Gold zu bestechen, um somit das Leben der Juden freizukaufen. Aufgrund seiner Rettungsaktion hat er sein ganzes Reichtum ausgegeben. Ein passendes Bild, wenn auch nur in einem sehr kleinen Format, für die einmalige Rettungstat Jesu Christi. Jesus sagt nicht zu dir: Du musst deine Strafe abbezahlen, weil du es nicht verdient hast, dass ich dich aus der Schuldhaft errette. Er sagt auch nicht: Du kannst wegen guter Führung vielleicht etwas früher herauskommen aus der Schuldhaft. Er sagt nicht: Du kannst auf die Amnestie Gottes hoffen und warten. Nein, nein. Jesus gelangt der Freikauf aller Menschen von der Schuldhaft durch die Bezahlung nicht etwa von Diamanten, Gold, Silber und Geld, sondern einzig und allein durch die Bezahlung von seinem heiligen Blut, von seinem Leib und Leben, durch die Bezahlung von sich selber. Und alle, die an ihn glauben und sich durch Jesus erretten lassen, erfahren Befreiung von der Schuld. Sie sind Befreite. Bezahlte Jesu Christi. In diesem Sinne, ihr lieben Geschwister, liebe Gäste, vergesst nicht, wer ihr seid. Ihr seid Befreite. Vergesst aber auch nicht, wodurch ihr frei geworden seid. nämlich durch das Blut von Jesus Christus. Gott hat den höchsten Preis bezahlt, den er überhaupt zu bezahlen imstande war. Denkt daran, was es Gott gekostet hat, euch aus der Sklaverei der Sünde zu befreien. So die Hoffnung für alle. Könnt ihr das ermessen, es begreifen, es nachvollziehen? Ich ganz nicht. Jedenfalls nicht ganz. Es passt einfach nicht in mein Gehirn hinein, was sich da am Kreuz abgespielt hat. Wie viel ist das, was Gott für mich bezahlt hat? Kann man das in Zahlen deutlicher, anschaulicher darstellen? Wie teuer ist Jesu kostbares Blut? Wie wertvoll ist mein Leben für Gott? Das ProSieben Galileo-Team hat sich vor einigen Jahren auf die Suche nach der teuersten Flüssigkeit der Welt gemacht. Ayman Abdallah ermittelt. Alle kennen diesen Satz. Was es herausgefunden hat, dieses Galileo-Team, hat meine Vorstellungskraft gesprengt. Ich habe mich gewundert, als ich hörte, dass ein Liter Druckertinte 2.800 Euro kostet. Ein Liter Druckertinte 2.800 Euro. Kein Schnäppchen. Ich habe große Augen gemacht, als ich erfuhr, dass ein Liter französischen Weins bis zu 48.000 Euro pro Liter, wohlbemerkt, kosten kann. Doch der Preis für einen Liter Skorpion- bzw. Spinnengift hat alle meine Erwartungen übertroffen. 16 Millionen Euro für einen Liter Gift. Doch es war nicht einmal die teuerste Flüssigkeit der Welt. Die teuerste Flüssigkeit der Welt ist eine chemische Verbindung, die aus den Pflanzen gewonnen wird und aus der Medikamente gegen die Gicht entwickelt werden. Gicht ist eine Krankheit, die durch eine Störung des Stoffwechsels verursacht wird und sich besonders in schmerzhaften Entzündungen von Gelenken äußert. Pyrophosphatase heißt dieses Wundermittel und kostet sage und schreibe 60 Millionen Euro pro Liter. 60 Millionen Euro pro Liter. Jesus vergoss sein Blut für dich. Was glaubst du, wie viel Wert es hat? Dein Leben ist es wert. Dein Leben ist Gott so viel wert, dass wie das Blut seines Sohnes Jesus Christus. Er hat sein Leben gegeben, damit du leben kannst. Er hat sein Blut auf dem Kreuz von Golgatha fließen lassen, damit dein Blut auch in der Ewigkeit in deinen Adern weiter fließen kann. Gott hat, um dich freizukaufen, den höchsten Preis bezahlt, den er bezahlen konnte. Das Blut Jesu ist zweifellos die teuerste und kostbarste Flüssigkeit, nicht nur in unserer Welt, sondern im ganzen Universum. Auf diese Weise kann jeder Mensch, jeder Anwesende hier die Identitätsfrage für sich klären, indem er sagt, ich gehöre zu Jesus Christus. Er hat mich aus der Schuldhaft frei erkauft. Nun bin ich frei. Ich möchte euch dazu ermutigen, euch immer wieder bewusst zu machen, was es bedeutet, dass wir durch Jesus Christus frei geworden sind. Es ist wichtig, sich immer wieder daran zu erinnern, welch hohen Preis Jesus Christus für uns bezahlt hat. Ich und ihr sind sein Eigentum. Lasst uns deswegen heute, aber nicht nur heute, uns daran erinnern, dass wir in Jesus Christus freie Menschen sind. Amen. Wir beten. Unser lieber himmlischer Vater, wir sind dir so dankbar, dass du deinen Sohn Jesus Christus auf diese Welt gesandt hast, damit er uns freikaufen kann von der Schuldhaft. Herr, wir waren alle Gefangene, aber wir haben durch dich die Freiheit erfahren. Vielleicht gibt es unter uns noch Menschen, Besucher oder auch manche von uns, die noch nicht diese Freiheit erfahren haben, die noch kämpfen. Wir möchten dich bitten, dass du uns das klare Verständnis dafür gibst, dass wir nicht zu kämpfen brauchen, dass wir die Gnade von dir als ein Geschenk des Himmels annehmen dürfen und frei werden dadurch. Herr, wir haben auch darüber gesprochen, dass wir in unserem Leben Knechte und Sklaven der Krankheiten sind. Wir haben im Diakoniebericht gehört, dass manche von uns krank sind oder es ihnen nicht gut geht. Wir möchten dich bitten, dass du bei Viktor Heibel bist und der operiert wird, und auch eine Schwester, die operiert wird, dass du bei den beiden bist, damit sie spüren dürfen, du bist anwesend, du bist präsent, du bist da. Und dass du ihnen nahestehst, dass sie auch wissen dürfen, dass wir an sie denken und in unseren Gebeten sie erwähnen. Danke dir, Herr, dass wir wissen dürfen, dass du da bist in allen Lebenssituationen. Danke für diesen Gottesdienst, den du uns geschenkt hast. Bitte sei du mit uns auch für den Rest dieses Tages und segne du uns für die kommende Woche. Im Namen Jesu. Amen.